Ich lese uns aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 42, die Verse 1 bis 4, nach einer Übersetzung von Jörg Zink. Seht, hier ist mein Knecht, ich halte ihn, mein Erwählter, an dem ich mich freue. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, und er wird meine Wahrheit unter die Völker tragen. Er wird nicht schreien, nicht rufen. Man wird keinen Lärm hören auf den Gassen. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den noch glimmenden Docht nicht auslöschen. In Treue trägt er die Wahrheit hinaus. Er selbst verlöscht nicht und zerbricht nicht, bis er die Wahrheit aufrichtet auf Erden und die fernsten Inseln seine Weisungen empfangen. Wir sind verwöhnt. Das sagte mir einmal eine Diakonisse. Du bist verwöhnt. Das war während des Studiums. Sie saß mir gegenüber. Wir waren ja im Diakonissenhaus untergebracht. Wahrscheinlich sagte sie es darum, weil wir in Berlin ab und zu Tomatenketchup kaufen konnten und über ein Bad mit Badewanne und Innentoilette verfügten. Ich vermute, sie fühlte sich berufen, uns Studenten auf möglicherweise einfachere Verhältnisse an unseren ersten Einsatzorten vorzubereiten. Und wenn man auch nicht wie zu meines Urgroßvaters Zeiten einen Holzkloben auf dem Weg zur lausig kalten Außentoilette mitzunehmen brauchte, für den Fall, dass anschließend ein Wolf über den Hof schlich, so galt es dann, sich tatsächlich von manchen schönen Gewohnheiten zu verabschieden. Aber ihr wisst ja selbst, dass ihr im Gemüseladen manchmal lediglich die Wahl hattet zwischen Weißkohl und Rotkohl. Oder manchmal nicht einmal das. Dass einmal ein Gast die Tür der Außentoilette nicht auf dem Hof, sondern auf dem Gang aufriss, auf dem ich gerade saß, das kam auch vor, aber wenigstens war es nicht der Wolf, der die Tür aufmachte. Irgendwann kam die Wende und die Regale waren gefüllt. Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir die D-Mark bekommen hatten oder als wir damit einkaufen konnten. Und wir kauften viel, viel Joghurt für eine Familienfreizeit in unserer Gemeinde. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, dass wir die verschiedensten Dinge kaufen können. Und ich empfinde das immer noch nicht als normal. Aber es hat sich ein Anspruchsdenken entwickelt. So hat das zu sein. Das muss schon so sein. Das Anspruchsdenken, das fällt mir dann manchmal besonders auf, wenn ein Kunde vor mir an der Kasse seinen ganzen Einkauf ausbreitet. So viel. Bei mir selber fällt das mir nicht so auf. Was wäre, wenn eine entgegengesetzte Entwicklung Einzug halten würde und wir uns nicht ganz, aber ein bisschen auf die frühere Normalität einzustellen hätten? Die Inflation lässt uns ja manchmal in diese Richtung denken. Was wäre, wenn? Könnte ein abbruchreifes Anspruchsdenken nicht aber auch in mancher Hinsicht eine geistliche Gesundung nach sich ziehen? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir das Gefühl haben, uns geht es nicht gut oder nicht mehr so gut wie einst, egal in welcher Beziehung, das kann ja auf ganz verschiedenen Gebieten sein, dann entsteht die Sehnsucht, dass das doch bitte jetzt nicht immer so weitergeht, sondern dass eine Wende eintritt, nach der dann alles wieder besser wird. Die Bibel spricht auf vielen Seiten von einer Sehnsucht des Menschen nach einer Wende der Zeiten. Ein Buch trieft geradezu von solcher Sehnsucht. Und das ist das Buch des Propheten Jesaja ab seinem 40. Kapitel. Die Sehnsucht ist nicht die nach Ketchup, nach Innentoilette und nach harter Währung, sondern die Sehnsucht nach einem Halt. Der Prophet spricht dem Volk Israel immer wieder Gottes "Fürchte dich nicht" zu. Der Prophet hat Menschen ohne Halt vor Augen. Und gab es solche Menschen nur damals? Viele Leute haben auch in unseren Tagen den Halt verloren. Nur ein Beispiel. Da fälscht ein Mensch einen Impfausweis und begeht einen Suizid. Nicht ohne seine Familie mit ins Verderben zu reißen. Menschen, die dabei sind, solche Verzweiflungstaten zu vollbringen, brauchen Mitgefühl und Fürbitte. Einige von ihnen sind auch unsere Nachbarn, Kollegen, Gemeindeglieder, Kunden, Passanten und was weiß ich. Bei ihnen ist immer noch Glut in der Asche. Es gibt die Sehnsucht nach der Wende der Zeiten. Allerdings müssen sie sich oder wir uns oder wir alle fragen, wie oder woher soll die Wende kommen? Als damals der Prophet Jesaja Israel als Jakob das Würmlein anspricht und sagt, fürchte dich nicht, da war klar, das Volk wird nicht von selbst aufstehen. Der Prophet weist auf einen hin, von dem Hilfe und Rettung kommen kann. Er spricht in Gottes Namen, hier ist mein Knecht. Dennoch ist der Knecht verschleiert, verhüllt. Wer ist der Knecht? Mancher hat sich gefragt, ist das der Prophet selbst? Oder in Israel wird die Frage auch diskutiert, ist es das Volk Israel? Oder ist es der Messias? Die Frommen im Lande haben auf diesen Gottesknecht noch Jahrhunderte gewartet. Irgendwann fährt ein äthiopischer Finanzminister in seiner Kutsche auf dem Rückweg von Jerusalem auf der Straße nach Gaza. Er hat eine Jesaja-Rolle gekauft und liest laut, als Philippus zu ihm stößt und fragt, ob er denn versteht, was er da liest. Er antwortet, wie kann ich, wenn mir es keiner erklärt? Von wem redet denn der Prophet hier? Von sich selbst oder von einem anderen? Und da heißt es, dass Philippus ihm die Geschichte von Jesus erzählt. Bei genauem Hinsehen erkennen wir in den Gottesknechtsliedern, die wir im Propheten Jesaja finden, Jesus Christus. In Galater 4, Vers 4 lesen wir, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan. Gott sendet seinen Sohn in der Gestalt eines Gottesknechts. Dass Jesus in die Welt kam, ist geschehen, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist, der da spricht, was wir im Predigtext gehört haben. Ich lese es noch einmal. Seht, hier ist mein Knecht. Ich halte ihn, mein Erwählter, an dem ich mich freue. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird meine Wahrheit unter die Völker tragen. Er wird nicht schreien, nicht rufen, man wird keinen Lärm hören auf den Gassen. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den noch glimmenden Docht nicht auslöschen. In Treue trägt er die Wahrheit hinaus. Er selbst verlöscht nicht und zerbricht nicht, bis er die Wahrheit aufrichtet auf Erden und die fernsten Inseln seine Weisungen empfangen. Die damaligen Christen sahen im Kommen Jesu in seinem Tun und in seiner Botschaft, in seinem Leiden und seinem Sterben, in seiner Auferstehung und seinem Zurückgehen zu seinem Vater die Erfüllung der alten Weissagung bei Jesaja. Und diese Botschaft ist bis heute die Mitte des Evangeliums. Dieser Gottesknecht Jesus bringt die Wende. Aber wie bringt der Gottesknecht die Wende? Wir haben bei dem Stichwort Wende ja ein vorgefertigtes Bild vor Augen, auf unserem inneren Bildschirm. Wir denken bei Wende an das demonstrierende Volk der DDR 1989, vielleicht gerade in Leipzig, die da rufen, wir sind das Volk. Und da Demonstrationen inzwischen ein legitimes Mittel der Politik sind, stellen wir uns Menschen auch bei Demos zu verschiedenen anderen Themen vor, dass so jeweils eine Wende des eingeschlagenen Weges bewirken werden kann. Wer denkt da zum Beispiel nicht an den Braunkohleabbau in Lützerath? Betrifft 14 Einwohner, klimabedingt natürlich viel mehr. Und solche Demos gibt es auch zu anderen Themen. Wer ist hier zur Herbeiführung der Wende, was ist hier zur Herbeiführung der Wende gesagt? Der Gottesknecht bereitet die Wende in aller Stille vor. Er wird nicht schreien und nicht rufen. Man wird auch keinen Lärm hören auf den Gassen. In Jesus Christus wird die Wende Wirklichkeit. Die Wende wächst aus der Einsamkeit hervor, aus der Einsamkeit zwischen Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn. Und aus dieser Stille holt sich der Sohn die Kraft für sein Werk der Erlösung am Kreuz. In der Zweisamkeit mit dem Vater empfängt der Sohn die Weisung für jeden Tag. Wie viele von uns. Das Laute ist ihm fremd. Als Jesus in der Wüste versucht wird, wir haben es in einem der Lieder gesungen, da weist er alle Möglichkeiten zurück, die ihm einen schnellen Erfolg verheißen wollen. Sein Ziel ist nicht, bewundert zu werden. Sein Weg ist der Weg in die letzte Einsamkeit, in die ein Mensch kommen kann. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesem Gefühl der Verlassenheit steht deutlich Gottes Berufung gegenüber. Hier nicht Verlassenheit, sondern Berufung. Gott spricht nicht zuerst mit den Menschen, sondern er spricht zuerst mit seinem Bevollmächtigten, gleich im ersten Vers. Ich habe dich berufen, damit du meinen Auftrag ausführst. Und Jesus hat sich in diesem Bevollmächtigten gesehen. Die Wende, die Jesus bringt, ist die Wende im persönlichen Leben eines jeden einzelnen Menschen. Anhand zweier Bilder beschreibt Jesaja, wie der Gottesknecht die Wende bringt. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Das wäre ja eigentlich das Normale, das geknickte Rohr vollends zu zerbrechen und wegzuschmeißen oder dem glimmenden Docht zwischen dem angefeuchteten Daumen und dem angefeuchteten Zeigefinger auszudrücken. Aber das Verständnis ändert sich, beziehen wir die beiden Bilder auf Menschen. Da ist zum Beispiel einer ausgebrannt, er selbst empfindet es so, dass nur noch ein Funke. Wo immer Menschen sich danach sehnen und fragen und suchen und Offenheit signalisieren, da geht Jesus darauf ein. Bei Jesus soll der Funke wieder zu einer Flamme werden. Oder einer ist richtig geknickt, enttäuscht, bekümmert, angeknackst, verletzt. Jesus gibt einem solchen Menschen, der da verzweifelt oder niedergeschlagen ist, nicht den Rest. Unter dem Kreuz ist für alle Platz, besonders für die geknickten Rohre und die glimmenden Dochte. Petrus wurde, nachdem er Jesus verleugnet hat, nicht aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Und der Ganove Zachäus, der wurde von Jesus nicht ignoriert. Und die Ehebrecherin wurde nicht gesteinigt. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus quält uns nicht. Jesus sieht auf niemanden herab. Unter seiner Leitung können wir erfahren und lernen, was Sanftmut ist. Das verstehen wir am besten, wenn wir selbst dem glimmenden Docht oder dem geknickten Rohr gleichen. Viele von uns erkennen und bekennen in solchen Momenten, wo sie am Ende waren, die stärksten Gotteserfahrungen gemacht zu haben und sich in der bergenden Hand Gottes wiedergefunden zu haben. Gott hat uns nicht zerbrochen. Gott hat uns nicht ausgelöscht. Gott hat uns nicht verworfen. Im Gegenteil, in den schlimmsten Krisen hat Gott in dein, in mein Leben hineingegriffen. Ich will es jedenfalls von mir so sagen. Und er hat das Recht gebracht, Kraft und Gnade als Ausrüstung zu einem neuen Dienst gegeben. Wir gleichen dem Würmlein, das nichts dazu tun kann. Aber der Gottesknecht brachte in so vielen persönlichen Baustellen die Wende im Leben. In unserem Leben, in meinem, in deinem. Wir können uns das gefallen lassen, dankbar dafür sein, dann bereitwillig wieder auf Gottes Wort hören. Gottes Wort sucht ja das Gespräch mit uns und der Heilige Geist dolmetscht es in unsere Zeit und in unsere augenblicklichen Situationen. Wir neigen dazu, uns unter dem Wort Gottes manchmal wegzuducken, aber wir wollen es einmal wie einen guten Tee ziehen lassen, nicht vorbeiziehen lassen, sondern ziehen lassen, wirken lassen und dann genießen. Wenn wir Gottes Wort bei uns zulassen, ereignet sich an mancher für uns entscheidenden Stelle die Lebenswende. Wäre das nicht gut? Noch ein letztes. Wir sehen im glimmenden Docht und im geknickten Rohr nicht nur einen Einzelnen, sondern das Volk Gottes. Und mit dem Volk Gottes auch die christliche Gemeinde. Und in mancher Zeit haben wir das Gefühl, die Gemeinde stünde in der Gefahr, sich unmerklich oder auch merklich aufzulösen. Immerhin kämpft sie an so verschiedenen, vielen Fronten um ihr Überleben, ist oftmals ohne Kraft, mutlos, vielleicht gerade noch treu. Ihr Horizont ist klein geworden, ihre Erwartungen sind bescheiden, ihre Hoffnung ist kümmerlich. Aber auch in dem kleinen Raum öffnet Gott das Fenster und sagt, sieh hinaus, siehe, ich bin an der Arbeit. Seht euch meinen Knecht an. Gott entlässt die untreuen Arbeiter nicht. Er kündigt nicht den Versagern. Die Gemeinde meint, die Vollendung des Reiches Gottes selbst in die Hand nehmen zu müssen, mitunter. Und dabei schließt sie auch Bündnisse mit Gruppen, die nur scheinbar die gleichen Ziele haben. Christen, die so handeln, stehen in der Versuchung, ungöttliche Mittel zur Erreichung ihrer Ziele einzusetzen und allmählich das Ziel Gottes mit ihren eigenen Zielen zu verwechseln. Gott aber weist durch Jesaja auf seinen Knecht hin: Siehe, hier ist mein Knecht. Und dieser Knecht hilft uns, ob wir als Einzelne oder ob wir als Gemeinde geknickt sind. Und er dreht uns nicht das Licht ab, sondern er hilft uns. Amen.